Ja, wir haben einen guten und einen gnädigen Gott. Und das ist mein Thema heute Morgen. Wir sind in der Themenreihe Sommer in den Psalmen. Also wir schauen in Psalmtexte hinein und fragen uns, was bedeuten diese Texte für unser Leben. Und heute Morgen lade ich uns ein, dass wir Psalm 130 miteinander anschauen. Und ich lese uns diesen Psalm. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voller Gnade und immer wieder bereit zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Nichts und niemand ist besser als du. So haben wir es im letzten Lied gesungen, diesen Ausdruck hin zu Gott und wer er für uns ist. Du lässt Trauernde tanzen, du schenkst Schönheit für Asche, du nimmst Schande und gibst Ehre. Du allein kannst alles tun. Du machst Gräber zu Gärten. Ja, wo keine Hoffnung mehr ist, da gibt es mit Gott immer wieder die Möglichkeit für einen neuen Tag, für etwas Neues, das aufbricht. Und dieser Psalm 130, er beschreibt genau das. Es ist eigentlich ein Psalm in der Reihe der Bußpsalmen, also eine Einladung zur Umkehr, das ist Buße, Umkehr, wieder neu nach Gott fragen und sich zu ihm hinkehren. Ein Psalm, der uns Gottes Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit, seine Vergebungsbereitschaft vor Augen malt. Wir haben es heute Morgen mit einem gnädigen Gott zu tun. Und ich hoffe, das kann dein Herz heute Morgen erreichen, das kann dich trösten, dir Mut machen in deiner Situation. Die Schlüsselaussage aus diesem Psalm finden wir im 7. Vers. Denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Du fragst dich vielleicht, erlösen, mit diesem Begriff kann ich relativ wenig anfangen. Er kommt eigentlich aus dem biblischen Kontext von diesem Gedanken des Sklaven, der versklavt ist, der keine Freiheit hat, der nicht den Raum und die Möglichkeit hat, das zu tun, was er eigentlich möchte, sondern der sozusagen geknechtet ist und der freigekauft wird. Und dieses Freikaufen ist eigentlich der Begriff der Erlösung oder vom alttestamentlichen Gedanken, die Geschichte des Volkes Israel. Viele kennen sie sicher, die waren ja 400 Jahre in ägyptischer Gefangenschaft und dieser Auszug aus dieser Gefangenschaft hinein in das ihnen verheißene Land, auch das war für das Volk Israel sozusagen Erlösung, ein Weg hinein in die Freiheit. Ja, der Psalm hat eigentlich zwei Strophen, die man jetzt nicht, also ich weiß nicht, es gibt, Martin Luther hat ein Lied darauf geschrieben, auf diesem Psalm, und dieses Lied hat mehr Strophen, aber der Psalm hat mal zwei Strophen. Diese Ich-Du-Rede, also dieses intime, persönliche Gespräch mit Gott, und dann im zweiten Teil dieses Ich-Er, also wie beschreibe ich diesen Gott und in welchem Verhältnis stehe ich zu ihm. Zunächst mal beginnt dieser Psalm mitten in einer Krise, mit einem Hilfeschrei. Vielleicht kennst du auch Krisen in deinem Leben. Momente, wo du aus der Tiefe deines Herzens nicht mehr aus- und einweist und es gibt eine Möglichkeit. Und dazu lädt uns dieser Psalm ein, dass wir einen Schrei hin zu diesem, unserem Gott formulieren. Und aus dieser Tiefe rufe ich Herr zu dir, heißt es. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Hilf mir, Herr, aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, höre, erhöre du mich. Es ist also ein Hilfeschrei aus tiefster Not. Und im Grunde ist das Bild, das dem zugrunde liegt, ist so diese drohende Gefahr, im Wasser unterzugehen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als im Wasser zu sein und du hast den Eindruck, du gehst unter, du schaffst es nicht mehr, weil Sturm und Wellengang oder was auch immer so groß ist. Also es ist ein Ertrinkender, der nach Hilfe schreit. Und auf was wartet er? Er wartet auf den Retter. Er wartet auf den Rettungsring, auf das Rettungsboot, irgendein Umstand, das ihn aus dieser verzweifelnden, hoffnungslosen Lage herausreißt. Das ist das Bild. Wer kommt mir zur Hilfe? Wer kommt und rettet mich? Und die Antwort dieses Psalms ist: Gott kommt zu deiner Rettung. Und das möchte ich dir heute Morgen ganz persönlich zusprechen, dass du weißt, Gott, er kommt zu deiner Rettung. Er ist für dich diese Hilfe. Lebensumstände können bedrohlich sein. Keiner liebt die Tiefen des Lebens. Wir lieben eher die Höhen. Die Tiefen, die würden wir gerne ausklammern. Aber in irgendeiner Form gehören sie auch zu unserem Leben dazu. Sie sind oft Momente, die uns auch auf das Wesentliche wieder zurückschneiden und besinnen. Was zählt denn in meinem Leben? Ja, Lebensumstände, die bedrohlich sind. Das kann Krankheit sein, die du in deinem Leben erfährst. Es kann irgendein anderes Leiden sein, Todesgefahr, in die man kommen kann, Verlassenheit, vielleicht auch Anfeindung, Schwierigkeiten. Auf jeden Fall beschreibt es Menschen in großer Not. Es kann auch gar nicht Äußeres, vielleicht auch ein inneres Bedrücktsein der Seele, das gar nicht so sehr nach außen dringt, aber in das die Seele einfach beschwert ist. Traurigkeit. Menschen gehen oft durch Tiefen, durch Depression. Da ist eine echte Seelennot. Es ist wie dunkel. Da scheint kein Licht. Und aus dieser Situation heraus, da formuliert dieser Mensch in seinem Gebet diesen Hilfeschrei. Was machen wir mit unserer Not? Was machst du mit deiner Not? Es ist immer gut, wenn wir mit unserer Not nicht alleine bleiben. Es ist schon mal so wertvoll, wenn wir einen Menschen haben, mit dem wir unsere Not teilen können. Und wie wichtig ist es, dass wir es ansprechen, dass wir es nicht für uns behalten, sondern hier ruft einer heraus, ich habe eine Not. Und ich möchte dir ganz persönlich Mut machen, wo du in einer Situation bist, wo du sagst, ich brauche eigentlich Hilfe, bleib nicht alleine. Such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Und das Zweite ist, rede mit Gott über deine Not. Bleiben wir mit unserer Not nicht alleine. Bei Gott finden wir ein offenes Ohr. Kleines Beispiel aus unserem aktuellen Familienleben. Das war jetzt nicht eine tiefe Lebenskrise, aber schon eine gewisse Not. Unsere Tochter heiratet nächstes Wochenende und sie lebt in England. Das war jetzt nicht die Not, ja? Nicht, dass ihr denkt, das war die größte Freude, aber was war unsere Not? Die Not war schon seit Monaten, können wir zur Hochzeit kommen? Das war unsere Not, nicht die Hochzeit. Sondern die Not, nicht kommen zu können zu so einem großen Fest. Und ich könnte die Geschichte jetzt lange erzählen. Irgendwann vor, weiß nicht mehr, vor ein paar Monaten, zwei Monaten vielleicht, mich hat das Thema natürlich beschäftigt, uns als Familie beschäftigt. Wird sie alleine mit ihrem Adam am Traualtar stehen oder sind wir da mit dabei? Wir wussten es einfach nicht, weil die Regelungen so schwierig waren. An einem Samstagmorgen, ich war unterwegs draußen, kam plötzlich ein ganz tiefer Friede in mein Herz und ich wusste, Gott, es, wie es immer wird, es wird gut werden. Und am Ende ist es so, wer die aktuellen Regelungen, müsst ihr nicht verfolgen, aber es ist so, dass Deutschland jetzt auch bei Großbritannien auf der grünen Liste steht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit für alle unsere Kinder zu kommen. Und das freut uns natürlich, dass unsere drei Söhne und wir nächstes Wochenende plus eine Schwiegertochter, dass wir bei der Hochzeit unserer Tochter sein dürfen. Wie gesagt, das war jetzt... Danke. Das war jetzt nicht die, das war jetzt keine lebensbedrohliche Situation, aber trotzdem etwas, was uns sehr beschäftigt hat. Ja, Gott anrufen, nicht alleine bleiben. Und dann beschreibt dieser Psalm auch eine besondere Not. Er beschreibt auch nicht nur Umstände, nicht nur Krankheit, sondern es ist auch etwas sehr Spezifisches, nämlich der Umstand, dass hier ein Mensch auch Not hat mit Schuld, mit Versagen, mit Dingen, die im Leben nicht gut gelaufen sind. Der Mensch, der hier spricht, er kämpft mit seiner Schuld. Der Psalm gehört in die Reihe der Bußpsalmen, wie schon gesagt, so diese Einsicht, ja, ich will zu diesem Gott kommen. Und da ist ein Bewusstsein da für ein falsches Verhalten. Mit anderen Worten, hey, ich habe in meinem Leben echten Bockmist gebaut. Vielleicht geht es dir so, dass du einfach wahrnimmst, es sind Dinge, die machen wir nach wie vor zu schaffen. Schuld, Versagen, Sünde kann einen Menschen schon in die Tiefe hinein sozusagen ziehen, in den Abgrund führen, tiefste Verzweiflung. Und aus dieser Tiefe heraus kommt auch dieser Schrei nach Hilfe. Und in Vers 3 heißt es, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Die andere Übersetzung sagt, wenn du, Herr, jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann dann vor dir bestehen? Also wenn Gott ein Konto führt über unser Versagen, dann ist dieses Konto so hoch, da haben wir keine Chance bei diesem Gott. Und Minus ist nicht schön. Wenn du Minus auf deinem Konto hast, da jubelst du wahrscheinlich nicht, außer hast noch nicht so genau verstanden, denkst, es wird immer mehr. Ja, großartig, es wird immer mehr. Und plötzlich entdeckst du, es wird immer mehr Minus. Und so ein Schuldenberg kann enorm drückend sein. Und dieser Mensch, er begreift Gott, vor dir kann ich nicht bestehen mit meinem Leben und auch mit meiner Schuld. Da hilft es auch nicht zu sagen, ich bin doch schon gerecht, ich bin doch schon in Ordnung. Keiner könnte, sagt hier der Text, vor Gott bestehen, wenn Gott unser Verrechnen, wenn Gott also unsere Schuld uns anrechnen würde. Wir hätten keine Chance, diesen Schuldenberg jemals abzutragen. Und das ist ja ein Bild, das auch im Neuen Testament deutlich beschrieben wird. Römer 3, Vers 23 heißt es, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Mit anderen Worten, und auch das ist ein Wort der Bibel, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und ganz oft sagen wir dann, ja, ich bin ein ganzes Stück besser wie der andere. Ne? Und da finden wir ja immer Möglichkeiten, nach unserer Bewertung uns nicht so schlecht dastehen zu lassen. Aber sind wir ehrlich, was die Bibel hier sagt, ist wahr. Wenn der Herr uns die Sünden anrechnen würde, wer könnte vor ihm bestehen? Schuld sollte man nicht unterdrücken. Sie kommt immer wieder an die Oberfläche. Aber Vergebung ist befreiend. Das wissen wir auch im menschlichen Miteinander. Wenn du einfach nur denkst, naja, wir machen einfach mal weiter, du merkst, da ist irgendetwas zwischen dir und dem anderen. Und wie gut ist es, wenn wir einen Weg finden, darüber zu reden, um Vergebung zu bitten und Vergebung zu empfangen. Beziehungen leben von Vergebung und sie sterben, wo nicht vergeben wird. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. ein anderer Psalm, der Ähnliches ausdrückt, Psalm 32, da heißt es, erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Kennen wir das nicht? So sind wir Menschen manchmal. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Ja, wie reagiert Gott? Und das ist das Bezeichnende in diesem Psalm. Wie reagiert Gott? Er reagiert mit diesem Rettungsring der Vergebung. Doch bei dir gibt es Vergebung. Das ist die befreiende Nachricht dieses Textes. Bei dir, Gott, gibt es Vergebung. Gott ist so anders. Bei ihm gibt es Vergebung. Und das darfst du in deinem Herzen heute Morgen einfach wissen und wieder ganz neu annehmen und ganz neu wahrnehmen. Bei dir, Gott, ist auch für mich Vergebung. Wie gut ist es, dass Gott nicht nachtragend ist? Kennst du Menschen, die nachtragend sind? Oh, mit denen ist es schwer umzugehen. Die erinnern sich immer wieder, was du irgendwann mal falsch gemacht hast. Das ist eine ganz große Katastrophe. Und wenn Gott so wäre, es wäre schlimm, ich würde diesem Gott nicht folgen wollen. Aber die Bibel sagt, Gott ist ganz anders. Psalm 103, wir haben daraus heute Morgen schon am Anfang von Katharina gehört, da heißt es, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Also er denkt nicht mehr daran. Und im Alten Testament, im Propheten Micha steht Ähnliches. Herr, wo ist ein Gott wie du? Gibt es einen gleichen? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Ein starkes Bild. Hast du schon mal 9000 Meter getaucht? Aber sind wir ehrlich, wir tauchen manchmal. Und jemand hat mal gesagt, da drüber steht ein Schild, Fischen verboten. Und das ist es. Gott vergibt, wir müssen uns selber vergeben und auch anderen vergeben. Und aus dieser Wahrheit kommt eine Sehnsucht zu diesem Gott hin. Gott, dir will ich begegnen. Du bist so anders. Ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf dich. Ich warte auf sein rettendes Wort. Und was ist das rettende Wort? Ich vergebe dir. Dieses rettende Wort darfst du hören, ich vergebe dir. Ja, von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Mehr als die Wächter nach dem Morgen. Also so dieses sehnsüchtige Erwarten. Und das Großartige ist, dass mit Jesus diese Vergebung uns zugesagt ist. Durch Christus, durch sein Blut, sagt es die Bibel im Neuen Testament im Epheserbrief, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Und heute Morgen darfst du für dich wahrnehmen, Gott ist da, um dir zu vergeben, damit du frei, ohne irgendeine Last von diesem Ort gehen kannst. Wo du vielleicht mit Menschen Dinge zu klären hast, ist es gut, das ganz einfach auch zu tun und auch so Vergebung auszusprechen und Vergebung zu empfangen. Wer Gottes Barmherzigkeit erlebt hat, der lebt anders. Und das sagt dieser Text auch. Bei dir, Gott, gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Und das ist doch in der menschlichen Beziehung auch. Wenn du jetzt sagst, bei mir waren Dinge nicht in Ordnung, vergib mir. Und dann machst du einfach nur weiter wie vorher. Dann sagt der andere, irgendwie ist das ein bisschen komisch, ne? Und so ist es in unserer Beziehung mit Gott auch. Es ist nicht so nach dem Motto Bedienungsautomat, vergib mir und ich will einfach nur weitermachen, sondern wer in Beziehung lebt, der lebt anders. Und das ist im Grunde was Ehrfurcht. Ehrfurcht ist nicht Angst haben vor Gott, nicht in Furcht und Zittern leben, sondern zu sagen, Gott, dir will ich begegnen, mit dir will ich in Gemeinschaft, ich will auf dich achten. Die Beziehung mit dir ist mir wichtig. Ich will nicht leichtfertig mit dem umgehen, wie du bist. Liebe achtet den anderen. Sie achtet auf seine Worte. Und Liebe handelt auch anders mit Taten, die den anderen ehren. Der Anfang des Psalms ist ein fast untergegangen. Am Ende steht Hoffnung und Sicherheit. Und das wünsche ich dir. Vielleicht empfindest du so dieses Hoffnungslos, dieses Untergehen. Aber bei Gott hast du Hoffnung und hast du Sicherheit. Warum? Er ist ein guter Hirte. Und dieses Wahrnehmen dieses guten Hirten, der Herr, er ist dieser Hirte, der da ist für uns, an dessen Hand wir sicher und geborgen und getrost gehen können. Gott ist bereit, er streckt seine Hand dir entgegen und er hört deinen Schrei aus der Tiefe. Wie dein Schrei heute Morgen auch ist, denk dran, Gott hört dich. Und Gott vergibt dir gerne. Du darfst zu ihm kommen. Du darfst sagen, ja Herr, ich vertraue dir, ich gehe in deine Hand. Du bist der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte, sagt David, mir wird nichts